bin zum ersten Mal in diesen herrlichen Räumen und kann nur staunen, wie schön das geworden ist. Aber am schönsten ist es, Ihnen zu begegnen. Es war schon heute Morgen beim Frühstück, Sie zu sehen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über der Bibel, über unser Leben nachzudenken. Ich freue mich auch auf manche Begegnungen, manche Gespräche mit Ihnen zusammen. Das ist ganz wunderbar und schön. Meine Frau wäre gerne mitgekommen. Jetzt ist sie erkrankt, sie hat eine Operation in der Hand gehabt, aber auch ein Knie hat sie so entzündet. So ist eben, wenn man älter wird. Und sie hat sehr bedauert, dass sie zu Hause bleiben muss. Es hat mich immer in meinem Leben sehr interessiert, andere Christen kennenzulernen. In meiner Kindheit hat die Mutter mich mitgenommen zur Allianzgebetswoche und das war dann immer toll, wenn man da bei der Heilsarmee war plötzlich und die Bußbank beobachtet hat und dann ging man zur Methodistenkirche und wenn man die Mutter gefragt, was ist der Unterschied, dann haben wir gemerkt, das ist ein großer Reichtum, ganz verschiedene Traditionen, wo Jesus sich geoffenbart hat unter Menschen. Und so ging es mir im Leben, dass ich immer wieder ein Interesse gehabt hat. Ich habe dann als junger Pfarrer Interesse bekommen an den Christen, die in der Bedrängnis in Osteuropa gelebt haben. So bin ich dann durch Hans Brandenburg zum Missionsbund Licht im Osten gekommen, immer so neben der Gemeindearbeit her. Und dann haben wir auf einmal festgestellt, dass die fehlenden Bibeln eine viel schlimmere Not noch in der dritten Welt sind als in Russland. Da war Russland noch durch die vielen Transporte besser versorgt. Licht im Osten hat ja am meisten Bibeln geschmuggelt, damals in diesen schweren Jahren der Verfolgung. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, in ganz vielen Ländern der dritten Welt wirkt Jesus mächtig. Und wir haben gar keine Verbindung dorthin. Was wissen Sie von den Christen in Surinam oder in Angola oder in Mosambik? Da gibt es gar kein deutsches Missionswerk, das dort Verbindung hat. Und wir haben gemerkt, die haben uns so viel Impulse zu geben. Es ist ja merkwürdig, dass heute der dunkelste Kontinent in der Welt Europa ist. Wo haben wir ein wenig schon mit Jesus erlebt. Und wir haben damals führende Leute eingeladen aus Afrika und Asien, Biancato und wie die hießen, hielten hier Vorträge und haben die Dringlichkeit der Weltmission uns vor Augen gestellt. Und die haben uns gezeigt, wie Gemeinden heute aufbrechen. Und das war der Anfang dann, dass die evangelikalen Missionen, es sind ja 90 Gesellschaften, die sich unter diesem Namen Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen zusammengeschlossen haben, haben dieses Hilfe für Brüder gegründet. Ernst Vatter war der Gründer, der Vorsitzende. Ich war dann lange Zeit stellvertretender Vorsitzender, habe dann die Geschäftsführung übernommen, aber natürlich nur ehrenamtlich. Aber da hat uns Gott eine Fülle geöffnet, das kann man sich gar nicht vorstellen, in 140 Ländern dieser Erde. Wir wollen gar nichts von uns aus planen. Das haben wir uns verbeten. Wir haben gesagt, wir wollen keine Ideen exportieren, nicht ein einziges Waisenhaus gründen. Aber wir wollen hinhören, dass die Geschwister uns sagen, wo sie am meisten der Schuh drückt. Und es ist bis heute merkwürdig, dass sie sagen, die materiellen Nöte, wie schlimm die auch sind, die sind nicht die schlimmsten. Sondern, dass uns Bibeln fehlen, dass wir die Bibelschulen keinen Raum haben für die vielen Schüler, dass uns Lehrer fehlen, Bibellehrer fehlen, dass wir die Studentenmission nicht richtig machen können, dass uns Kirchen fehlen, dass uns bei der Evangelisation Schriften fehlen. Wir machen sehr viel auch Sozialhilfe natürlich, aber es ist ganz wichtig den Christen, dass über dieser Hilfe in den Slums und Elendsgebieten Jesus verkündigt wird. Und das sind ganz große Aufbrüche und jetzt natürlich ganz besonders in den schweren Verfolgungswellen in Indonesien. Ungeheuer viel auf den Molukkeninseln, in Sulawesi und dann in Nordnigeria. Und da ist 1985 das Werk hinzugekommen, christliche Fachkräfte international. Wir schicken Fachleute, Ärzte, Hebammen und so weiter in die einheimischen Kirchen, damit sie unter der Leitung der Einheimischen helfen. Wieder nichts Eigenes. Die sagen, wir brauchen jemanden, der unsere Einheimischen ausbildet. Handwerker, die unsere jungen, arbeitslosen, jungen Leute schulen. Es macht große Freude. Wenn Sie es interessiert, lege ich vielleicht irgendwo dann heute Abend noch so ein paar Zettel hin. Da können Sie sich näher anschauen. Und nun, heute Morgen, wie ich hergefahren bin mit dem Auto, da hört man ja so das Radio und wegen Verkehrsnachrichten und da hat gerade bei der Wetteransage der Nachrichtensprecher, die machen ja das immer so originell und lustig, hat er also zu dem Wetteronkel gesagt, ich habe gehört, du hast einen neuen Planeten am Firmament entdeckt. Vor 145 Jahren wurde Uranus als neuer Planet entdeckt. Heute ist nochmal ein neuer Planet entdeckt worden. Da sagt er, ja, welcher denn? Sagt er, die Sonne. Also weil solange keine Sonne da war. Aber es ist ja interessant, wie die Leute klagen. Obwohl die Sonne uns jeden Tag Licht gebracht hat. Ich bin mir gefreut, dass das Lied vorher von Andreas Schäfer ausgewählt wurde, von der güldenen Sonne. Es ist wunderbar, wie sie strahlt. Ich habe heute Morgen gedacht, wie wunderbar ist unser Herr, dass er diesen harten Frost geschickt hat. Das war die einzige Rettung für alle vom Hochwasser bedrohten Orte. Wenn es da weiter getaut hätte, wären viele Häuser überflutet worden. Unser Gott lenkt manches so anders, als wir es verstehen, meinen und denken. Und wie gut, dass wir nicht im Regimente sitzen. In den ganzen letzten Jahren haben wir so viel gehört von den abschmelzenden Gletschern. Jetzt wollen wir uns freuen, jetzt werden dieses Jahr wieder ein paar Zentimeter zugesetzt an den Polkappen, wenn es so schön kalt ist. Es wird alles unter Gott, es wird regiert. Ohne dass wir eingreifen müssen, der Herr baut sein Königreich und wirkt mächtig. Aber jetzt wollen wir heute Morgen für unsere persönlichen Nöte einiges überlegen. Mir war in meiner Wirksamkeit als Pfarrer immer interessant, wie in jedem Haus, wo man kommt, Menschen verzweifelt oder bedrückt sind. Ich habe oft den Eindruck, dass wir die Chancen der Besuche gar nicht richtig würdigen. Ich war die letzten 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt, als viele Hochhäuser, und da war mir auffallend, dass keine Türe versperrt war. Also die Landeskirche hat ganz besonders offene Türen. Wenn man da kommt, das können Leute sein, die seit Jahren aus der Kirche ausgetreten sind. Wenn ich sage, ich bin hier Pfarrer, gehen die Türen auf. Und die Leute haben den Mut, in kürzester Zeit zu erzählen. Und fast jeder erzählt ganz erschütternde Dinge aus seinem Leben. Wie er enttäuscht war in der Ehe, vor der Scheidung, was da alles sich abgespielt hat, wie die Kinder sich nicht um sie kümmern, wie im Haus das schwierig ist, wie im Arbeitsverhältnis das ist, wie man gemobbt wird und die Menschen letztlich verzweifelt sind und was an schrecklichen Erlebnissen da ist. Ich habe in meiner Jugend noch die älteren Menschen dann immer erzählen gehört vom Krieg und von den schrecklichen Erlebnissen der Gefangenschaft. Aber scheint mir manchmal, die Erlebnisse, die heute erzählt werden, stehen dem in keinem Stück nach. Es ist ganz arg schwer, was Menschen erleben, obwohl wir, wie kein anderes Volk in der Welt, von Gott überschüttet sind mit Gutem. Kein Volk dieser Welt hat diese soziale Absicherung. Selbst wenn einer das schwere Leiden hat, dass er arbeitslos ist, er kriegt eine Versorgung, wie sie niemand in der Welt je kriegen kann. Auch in den USA nicht und Kanada nicht. Keiner der Jungen wird je mehr so eine Rente bekommen, wie sie kriegen. Und trotzdem sind die Sorgen so groß, es sind gar keine materiellen Nöte, sondern wir sehen irgendwo unseren Weg nicht mehr. Und ich habe für heute Morgen ausgesucht, 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da brachen die Israeliten auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf, wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange und blieb leben. Jetzt müssen Sie zunächst noch einmal wissen, wo das Ganze sich abspielt. 39 Jahre waren die Israeliten durch die Wüste marschiert. Oft sind sie gelagert. Und das Tag für Tag. Wissen Sie, wenn die Sonne morgens aufging, war das nicht wie bei uns, sondern schon wieder in den Hitzeländern ist ja die Sonne der Feind. Alle Afrikaner sagen, wie kann man bloß so blöd sein wie die Weißen, die sich in die Sonne legen. Die Sonne ist ein Feind, die haben ja recht, weil das ja viel Krebs verursacht, die Sonnenbestrahlung und krank macht, vor lauter Schönheitsideal, das wir haben, dass wir braun werden wollen. Aber da waren sie in dieser Sonne ausgesetzt und schon am Morgen, wenn die Sonne aufging und die Hitze anfing und die Luft zu flimmern und man keinen Platz hatte und alles hat irgendwie kein Ziel. Dieser neue Tag war eine Last, die bewältigt werden muss und man weiß nicht, wo es weitergehen soll, in der glutheißen Wüste. Und da ist kein Weg, wo man gehen kann, kein Ziel, keine Hoffnung. Und jeden Tag hat Mose neu davon gesprochen, es ist der Herr, der euch ausführt. Aber Sie kennen das, dass man beim Bibellesen und beim Hören auf das Wort der Verkündigung irgendwo sagt, aber ist es wirklich wahr? Hat Gott noch die Führung in meinem Leben in der Hand? Ist das wirklich wahr, dass er uns ans Ziel bringt? Die Anfechtung kommt. Und dann wird man missmutig, da heißt man wird verdrossen. Man wird verdrossen, wir hatten es jetzt gerade in unserer Missionsarbeit, dass an einem ganz schwierigen Gebiet, wo unsere Mitarbeiter sind, da wussten wir schon lange, es ist ein bisschen schwierig mit der einheimischen Kirche, die Zusammenarbeit. Und da ist in der letzten Woche ein ganz böser Brief bei uns angekommen. Das ist ja heute beim E-Mail so, dass da so ein E-Mail wird, eine Botschaft gebracht, und das war an einen jungen Mann, der ein Jahr mal mitgeholfen hat, hat eine unserer Mitarbeiter geschrieben, aber es war ganz furchtbare Lästerung drin. War ganz furchtbare Lästerung. Wir haben gleich gemerkt, da muss irgendein Fehler passiert sein. Und wir haben sofort zurückgeschrieben, sollte der Brief uns überhaupt erreichen und was war denn los? Und da kam die Antwort, nein, nein, ich habe das nur an ein paar andere Leute schicken können. Wir haben den falschen Taste erwischt. Ich habe gesagt, Gott sitzt doch noch manchmal im Regimente. Das müssen wir doch wissen. Wenn Leute so in der Krise sind, und ich bin so glücklich, dass unser Vorsitzender gesagt hat, dass er noch in diesem Monat, der Dr. Eberhard Hahn, sagt, ich werde da runterfliegen und da unten helfen, dass die Leute wieder in die richtige geistliche Beziehung kommen. Das gibt ja mehr Schaden als Nutzen, wenn Missionsleute so im Frust sitzen. Aber ich verstehe es ja. Das ist ja wie in einer Weltraumkapsel, wo so ein paar Astronauten drin sitzen und da geht man sich so auf den Wecker oder auf den Keks oder wie man da sagt, dann nervt man sich und dann reibt man sich und dann ärgert man sich und dann sagt man, na, die Afrikaner, die packen auch nie was an und dann sagt sowieso alles falsch und ihr seid falsch, unsere ganze Organisation ist falsch. Und da standen ein paar Lästerworte auch über den Chef dieser Organisation, war ich drin, es war ganz gut, dass man es mal liest und dass man nicht wehleidig reagiert und sagt, gut, dass rauskommt, so. Was da alles gärt und unheimlich da ist. Und jetzt nicht, dass Sie meinen, Sie müssten das verstecken. Das ist ja so wunderbar, dass man in der Seelsorge eine Schwester, einen Bruder suchen darf und sagt, bei mir ist heute ganz schlimm. In mir kocht alles. Und dass Sie einen suchen und nicht meinen, Sie könnten es runterdrücken, runterschlucken. Das wird nur noch schlimmer. Dann schafft das alles weiter und schafft viel, viel mehr Unheil. Man muss das einmal ausreden. Bitte nicht, so wie es die gemacht haben, dass man es in einen großen Verteiler wirft. Das ist in der Gemeinde ganz schädlich, wenn man alle anlabert. Sie wissen, was da gemeint ist, und überall klagt und allen erzählt, Sie brauchen jemand, wo Sie morgens anrufen können und sagen, ich bin heute im Keller, ich kann gar nicht mehr. Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist doch herrlich, dass man sogar mit jemandem Telefon beten kann, dass einer einem ein Wort Gottes zuspricht, denn keiner von uns ist von dieser Krise des Murrens ausgenommen, dass man verdrossen wird auf dem Weg, weil man Gott nicht versteht. Weil man Gott nicht versteht. In den letzten 50 Jahren war eigentlich jede dritte christliche Predigt hat mit dem aktuellen Erzählen von Borchert draußen vor der Tür begonnen, wo der Unteroffizier Beckmann nach Hause kommt aus dem Gefangenenlager und wo der schreit, lieber Gott, wo bist du lieb? Das war so, ich weiß nicht, an wie viel hunderttausend Mal man das gehört hat in christlichen Ansprachen, als die große Anfechtung. Ich habe es eigentlich immer bedauert, dass man bei einem Literaten Zuflucht nimmt, vielleicht als Aufhänger. Sie brauchen nur ein wenig den seelsorgerlichen Blick für Menschen zu haben. Nach wenigen Minuten erzählen die Leute ihnen viel aktueller, wo ihre Nöte liegen, wo sie Gott nicht verstehen, wo sie an Gott verzweifeln und verzagt sind. Und wo sie an Gott zerbrochen sind, wo sie an seinem Wort leiden. Und es ist gut, wenn wir sensibel werden und nicht die anderen erschlagen mit einer Keule des Wortes Gottes. Man hat ja irgendwann auch schon so Leute erlebt, die in ein Bett von einem Schwerkranken hinstehen und sagen, mit heiterster Miene, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Stimmt ja. Aber das kann so rüberkommen, dass der Kranke sagt, ich wünsch dir, er hätte dich auch mal lieb. Sie verstehen, da ist die Brücke nicht gebaut. Da ist das gar nicht richtig zum Verstehen, wie einer verdrossen werden kann über diesem Schweren. Und ich bin so froh, dass in der Bibel das drinsteht. Und die lange Geschichte der Wüstenwanderung der Kinder Israel, das ist ja nur der Anfang. Das hat ja schon mit den Erzvätern angefangen, bei Abraham, dem viel rätselhaft ist. Und wir sollten es uns angewöhnen, dass wir nicht so schnell sagen, als ob wir Gott verstehen können. Wir können ihn gar nicht verstehen. Wir brauchen ihn gar nicht zu verstehen. Es ist genug, dass das, was er uns zum Heil gibt, von uns verstanden wird. Meine Gedanken sind nicht eure Wege, meine Wege sind nicht eure Wege. Was ich an Schwerem erlebt habe, habe ich nicht in einem Fall verstehen können, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Wie oft geschieht das? Wenn eine Mutter von kleinen Kindern wegstirbt. Welche Lücke das bleibt. Man kann nur sagen, Herr, in dieser Welt, wo so Schweres geschieht, sehnen wir uns nach unseres Leibes Erlösung. Und wir wissen, dass Gott uns seine Liebe offenbart. Das ist wichtig. Er offenbart sie uns, da dürfen wir uns dran halten und dran freuen. Es gibt Ärgernisse, die auch noch ganz verschieden auf die Schultern gelegt werden. Der eine muss viel mehr tragen als der andere. Und ich finde das auch so schön in einer Gemeinschaft. Und deshalb brauchen wir ja eine christliche Gemeinschaft, wo wir miteinander diese Lasten tragen. Das ist so wichtig, weil es heute auch in den Gemeinden vernachlässigt wird. Es muss ja in den Gemeinden nicht bloß die Einladung nach außen geben, so wie wir sie jetzt wahrnehmen bei Pro Christ oder so, sondern was ganz stark fast heute vernachlässigt ist, dieses Kümmern umeinander, diese Betreuung füreinander, das Mittragen derer, die gerade im Ofen des Elends geläutert werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns als Aufgabe das vornehmen. Auch wenn Sie fragen, was ist meine Aufgabe, dann kümmern Sie sich darum, als ein Seelsorger sich dort in der Gemeinde derer anzunehmen, die gerade durch ganz schwere, große Nöte gehen. Und damals war es bei Israel noch hinzugekommen, dass der König von Arad die Israeliten angegriffen hat, dann waren die Edomiter, die Israel den Durchzug verwehrt haben. Jetzt war es wirklich zugemauert. Sie waren in der Wüste gefangen und da war kein Entkommen. In der Wüste ist es so lebensfeindlich. Dort kann man es nicht aushalten. Und die Lage in der Wüste zu leben, in einer schweren Situation, das geht am ersten Tag noch vielleicht gut und am zweiten Tag. Jetzt haben wir es ja auf dem Wüstenzug ganz oft gehabt. Sie wissen, wo das anfing mit dem Murren. Kaum waren sie durch Schilfmeer durch, Dann kamen sie nach Mara und da war das Bitterwasser. Und dann kam das mit dem fehlenden Brot, wo das Manna vom Himmel fiel, die Wachteln kamen, das Murren. Und es kommt dauernd beim ganzen Wüstenzug mit diesem Murren, das ist fast das Begleitwort, das sich hindurchzieht durch die Wüste. In unseren Tagen gibt es ja manche Gemeindegruppen, die ganz stark den Lobpreis betonen und die auch eine Fülle neuer Lieder haben und die sagen, du musst eben immer Halleluja singen. Sie als Bibelkenner wissen ja, dass im Neuen Testament nur einmal das Wort Halleluja vorkommt. Im ganzen Neuen Testament. In Offenbarung 19. Wie die große Hure Babylon gefallen ist. Dort werden wir einmal singen. Die Christenheit, die sich vermengt hat mit den weltlichen Größen und mit der weltlichen Macht. Aber vorher, was hat denn ein Petrus gesagt? Er hat nicht immer Halleluja gebrüllt, er hat geschrien, Herr, hilf mir, ich versinke. Und das darf man auch tun. Und ich finde das eine Verkümmerung. Israeliten haben auch Lobgesänge, und das ist wichtig. Wir haben sogar die Gefahr bei uns, dass wir vor lauter Klagen nicht mehr zum Loben kommen. Deshalb ist gut, dass wir immer wieder Loblieder singen und man lernt nur. Auch gerade da, wo der Kummer uns belastet, wo die schweren Sorgen auf uns liegen. Das, was der Philipp Friedrich Hiller sagt, man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Man kann das in der Freude singen. Aber gerade da, wo man die Not überwindet, Sie kennen es in den Liedern von Paul Gerhardt, wie wir es der ganz arg schön haben im Lied Güldene Sonne. In vielen anderen Lied befiehl du deine Wege, gib dich zufrieden und sei stille. Oder das schöne Schwermutslied von Paul Gerhardt. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Und weißt du es nimmer, dass er der Heiland und der Retter ist? Also es ist wunderbar, wenn man sich so ins Herz singt. Aber ich möchte doch immer wieder sagen, Israeliten haben das Loblied gesungen, aber das hält oft nicht durch die Anfechtungen. Wir müssen wissen, wir müssen uns rüsten für die Anfechtungen, durch die wir durchgehen. Unseren Glauben stärken und ermutigen, so wie Israel kaum, dass sie das Wunder erlebt haben, dann plötzlich in Mara vor dem Bitterwasser stehen, dass sie nicht trinken können. Und dann meinen sie, das war alles nur Trug oder die Hand Gottes ist zu kurz, die reicht jetzt nicht hinein in meine gegenwärtige Situation. Und das Schlimme ist ja, dass unsere Seele solche Schwankungen macht. Das ist ganz natürlich. Und die Fachleute, die hier auch sind, die können Ihnen ja noch viel besser helfen, dass unsere Seele so geheimnisvoll ist mit diesen tiefen Schwingungen. Es hängt ja oft auch von äußeren Faktoren ab, wie unsere Seele sich fühlt. Und dann auf einmal ist man ganz tief hinuntergesunken und sieht alles nicht mehr, wie das alles gehen soll und wie das alles weitergehen soll. Die Launen der Seele sind ganz schwer. Das ist der erste Punkt. Der Frust sitzt ganz tief. Frust heißt, es ist alles umsonst. Mein Leben ist verkehrt. Ich habe keine Zukunft mehr und ich habe keinen Ausweg mehr. Und was ist denn das Kennzeichen dieses Frustes, den man im Glauben hat? Das Kennzeichen ist, dass man ein ganz falsches Bild von Gott hat. In diesen seelischen Anfechtungen und Tiefen hat man ein falsches Bild von Gott. Deshalb reden Sie wider Gott. Noch einmal, es ist für uns ganz arg schwer, wir können Gott gar nicht begreifen mit unserem menschlichen Hirn und Verstand. Ich kann bloß vor ihm stehen und wissen, er ist größer als ich bin. Er ist der Herr, der souveräne Herr. Aber verstehen kann ich ihn nicht. Und jetzt kommt dieses falsche Bild, als wollte Gott uns foppen, als wollte Gott uns an der Nase herumführen. Wie oft haben das die Israeliten gesagt, er hat mich ja nur dahergebracht und das ist nicht das Ziel. Gott konnte sie ja nicht die gerade Straße am Meer führen, die Via Maris nach Israel hinauf, weil die Ägypter sie dort gefangen hätten. Und das bleibt für uns gar nicht verständlich. Wir sind ja teilweise älter, so wie ich, und dann blickt man oft im Leben zurück. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben viele Dinge immer total falsch beurteilt. war damals eine ganze Krise meines Lebens, wo mein Weg mich nach Stuttgart in die Hofacker Kirche führte. Ich war damals ziemlich verzweifelt und habe damals sogar anderen gegenüber gesagt, der Weg ist nicht von Gott. Ich habe genau ausgemacht, da waren böse Menschen und das ist so und so gelaufen. Und dann war ich 30 Jahre dort, weil es so herrlich war. Wissen Sie, das Deuten, was wirklich von Gott ist, das können wir oft in dieser Situation nicht. Es kann eine Hilfe sein, wenn unsere Seelsorger um uns herum das besser beurteilen können. Das können die ja oft. Und sagen, bleib mal still da drin. Ich glaube nicht, dass du den richtigen Blick hast für Gott. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir im Wort Gottes drin bleiben. Im Bibellesen in der Stille. Und mir ist eine ganz große Hilfe immer gewesen, seit meiner frühen Jugend an, dass ich ein Sammler blieb von großen Schriftauslegern. Vom 17. Jahrhundert an, vom Scriver und von den alten Vätern des Glaubens, habe ich alles gesammelt, was man sammeln kann. Ich habe die englischen Puritanerbücher mir gekauft, die Bibelauslegung, die Puritaner, wissen Sie, John Bunyan, Richard Baxter habe ich in der letzten Woche gelesen, von der himmlischen Heimat. Das sind so kostbare Sachen. Das ist eine Frau von Wuppertal da. Krummacher, Wanderungen Israels durch die Wüste nach Kanaan. Lesen Sie das mal. Und wenn man heute denkt, was so Predigten waren von Menschen, die angefochten waren. Ludwig Hofacker, keine 100 Predigten gehalten. Aber was die Predigten bewirkt haben. Und da erlebt man es jetzt, Friedrich Hensler Verlag gibt gerade, da hat ja ein Vikar mal nach den Predigten von Hofacker ein Andachtsbuch zusammengestellt. Das wird um 3,95 verkauft, weil es aus dem Markt genommen wurde. Dr. Edelkraut sagte mir vor ein paar Tagen, das ist das Vollkommenste, was er je an Theologie gelesen hat. Da war ein Mann, der am Rand des Todes stand, ein junger Mann, den Gott da hineingeführt hat und der die großen Wahrheiten des Glaubens aus dem Leiden heraus predigt, weil es durchlitten war. Als einst der Albert Knapp, der war ein großer Literat und Liederdichter, hat ja auch schöne Lieder im Gesangbuch dann gemacht, der war aber damals noch ganz voll von der Literatur, zum Ludwig Hofacker kam in seinem Krankenlager, hat er ihm ein Gedicht von Jean-Paul mitgebracht, hat Ludwig Hofacker gesagt, du, das rettet doch mich nicht. Ich brauche was, was mich rettet in meiner Anfechtung, in meiner Not. Und da kann man nur immer wieder sowas zur Hand nehmen, sich anstreichen, damit man es anderen sagen kann, so wie man Liedverse sammelt. Meine Frau, die schreibt es immer in ein Buch hinein. Die hat einen ganz großen Schatz, was sie sich hineingeschrieben hat, einen ganz großen Trostwort, die ihr wichtig wurden von anderen, die man gesammelt hat. Das sind richtige gesammelte Werke, wo man bei anderen einfach schöpft und für die Krisenzeiten hat, so wie sie es in ihrer Bibel anstreichen und sagen, das brauche ich, weil man es in der Anfechtung falsch sieht, als ob Gott sein Gesicht verstellen würde. Der Frust sitzt ganz tief. Man sieht auch die Realitäten dieser Welt nicht mehr. Das ist schlimm. Da kommen dann diese Sätze über uns, Lieben, es ist alles sinnlos und die Menschen sind alle so böse. Und wir haben den falschen Blick. Wir haben die Israeliten hier gesagt, Sie kennen es aus den anderen Stellen, wo das kommt beim Murren. Wie schön war das einst in Ägypten, als wir dort waren in der Zwangsherrschaft des Straflagers. Uns ist doch gar nicht wahr. Wie grausam war es dort. Und dann haben sie gesagt, aber wir konnten dort wenigstens Lauch und Zwiebeln und Knoblauch essen. Das war das Leben. Statt der Erwählung wird es plötzlich um ein paar Knoblauchzwiebeln. Verstehen Sie? Wenn das auf einmal so wird, dass wir sagen, aber die anderen, die geht so gut und ich muss so schwer durch. Wir haben den klaren Blick nicht mehr. Passen wir da ganz arg auf, wie die Israeliten sich den Blick vernebeln ließen. Einen falschen Blick von Ägypten. Sie haben ein falsches Bild von Gott und sie haben auch ein ganz falsches Bild ihrer Führung und sie verstehen nichts mehr. Und das Ganze sind die Launen ihres Herzens. Wenn Sie in Ihrer Bibel mal aufschlagen, 5. Buch Mose. Kapitel 8. Vers 2. 5. Mose 8, Vers 2. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet und diese 40 Jahre in der Wüste geführt hat, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtät, dass der Mensch nicht erlebt vom Brot allein, sondern allein aus dir, von allem, was aus dem Mund Gottes geht. Sind wir beim zweiten Punkt. Gott kann sehr hart sein mit uns. Gott kann sehr hart sein. Das ist falsch, dieser Feld-, Wald- und Wiesengott, den man so erzählt. Wir wollen den biblischen Gott kennen, der seine Kinder ganz hart führen kann. Ganz hart führen kann. Der uns demütigt, der uns in die Seelsorge nimmt über schweren Lebenserfahrungen. Gott kann sehr hart mit uns sein, aber das ist nicht das letzte Ziel Gottes. Gott will uns nicht zerschlagen, auch wenn er manches von unserem Stolz zerbricht, auch wenn er manches von unserer Eigenheit zerbricht. Ich bin immer wieder dankbar, wenn man bei den Vätern der Schriftauslegung auf einmal liest, wie das ein Thema war, von dem sie immer wieder schreiben, dass auch Jesus Menschen zerbrechen kann. Wie der reiche Jüngling, der da kam zu Jesus. Und der irgendwie an Jesus scheitert, so wie die Schriftgelehrten an Jesus gescheitert sind. Und wir wollen uns hüten vor so einem Automaten, wo immer so die Trostworte bloß rausspülen. Das muss man halt mal, wir müssen doch überdenken, was ist in meinem Herzen drin. Ich möchte das ganz neu lernen und prüfen. Da sandte der Herr feurige Schlangen. Ist Gott eigentlich ein Kaputtmacher? Will er denn mein Leben plagen? Will er mir Leid geben? Nein. Aber Gott kann in einer kranken Welt, in einer gefallenen Welt uns teilhaben lassen an den Schmerzen dieser Welt. Und darum stimmt das nicht, dass Glaubende immer Wunder erleben. Das stimmt nicht. So in der Bibel kennen wir das. Dass Paulus einen ganz treuen Begleiter, den Trophimus, krank in Milet zurücklässt. Obwohl doch der Paulus beten konnte. Und auch Hände auflegen konnte. Und das erleben wir. Aber dass wir wissen, jetzt hat Gott auch diese schwere Situation in seiner Hand. Weil Gott manchmal hart ansetzen muss bei uns, bis wir aufwachen und zur Besinnung kommen. Ich habe es von vielen reifen Christen erlebt, die auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs gesagt haben, Herr, es kann nur durch den Zerbruch des deutschen Volkes gehen. Anders kannst du nicht wirken. Bis die ganze ausgekostet ist. Sonst gibt es nachher wieder die Reden vom Dolchstoß. Es gibt auch in deinem Glaubensleben manches, wo unser eigenes Wesen noch nicht zerbrochen ist. Die feurigen Schlangen, es ist furchtbar, wie hier Menschen plötzlich gekämpft haben. Dieses Bild ist ja von Jesus wieder aufgegriffen worden. In Johannes 3, Sie kennen das, wie die feurigen Schlangen kommen. Dora Rapp hat das schöne Lied gedichtet, wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Ich habe das immer wieder als ein Bild genommen des Kampfes eines Christen mit der Sündenmacht. Wie man da mit der ganzen Energie kämpft gegen die schmutzigen Gedanken, gegen den Egoismus in sich und gegen den Hochmut und Ehrsucht und alles, was in unserem Leben bedroht. Und dann merkt man, je mehr man dagegen kämpft, umso wilder kommen die Schlangen. Und von allen Seiten bedrängen sie uns. Warum lässt uns Gott denn da so tief durchgehen? Ich meine, der Teufel sei besiegt und jetzt müssen wir als Christen kämpfen. Wir hatten eine große Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Killesberg, waren 6000 junge Leute da. Und da ist der Pfälzer Weinbauer, der Hermann Hofschäß, ein ganz schlichter Jesuszeuge. Er hat vor diesen jungen Leuten gesagt, ihr jungen Leute, wir Alten müssen genauso mit der Sexualität kämpfen wie ihr. Was, dass ihr es wisst. Und Ihr dürft nicht nachlassen im Kampf, dass er nicht erliegt, dass der Teufel nicht euer Leben zerstört. Ich finde das toll, wenn Alte das sagen. Wir sind im Kampf, weil wir die Versuchung kennen. Wo sie jetzt in unserem Leben kommt, ob es die Anfechtung ist oder ob wir erliegen in persönlichen Dingen, aber es ist nicht so, dass wir plötzlich heute die Gebote Gottes einfach verachten könnten. Und ich kann nicht siegen, denn die Schlangen, die kommen und die erste, die schlingt sich von hinten her und ich will die niederreißen, dann kommt die andere von vorne. Und wie oft ist dieses Bild gemalt worden, wie sind wir als Kinder schon davor gesessen, beim Bilderbuch von Schnoff und Karlsfeld, der das so anschaulich gemalt hat. Da gibt es ja diese Gruppe von Lakon im Griechentum, wo die kämpfen mit diesen Schlangen, wie die von allen Seiten kommen. Das ist wirklich so, wir sind im Kampfe Tag und Nacht als Christen. Wir merken, das ist gar kein Spaziergang mit dem Glauben. Da geht es manchmal ganz hart her und wir können uns gar nicht wehren gegen dieses, was da gegen uns kämpft und gegen unseren Glauben. Wir sind angefochten und wir sind verloren, wir kommen gar nicht mehr weiter. Und darum das Letzte. Das wunderbare Erbarmen. Da richtet Mose eine eherne Schlange auf. Mitten in der Wüste. Wird nur mit ein paar Worten erzählt. Und er ruft dem Volk zu, wer die eherne Schlange anblickt, wird gerettet. Und die Israeliten sagen, Mose! Paar Minuten noch, ich muss erst die Schlangen wegkriegen. Da sitzt mir eine im Hals an der Hauptschlagader. Ich kann noch nicht aufgucken zur ehernen Schlange. Und ich muss erst die wegreißen. Nein, jetzt schau dort auf diese eherne Schlange. Und Jesus hat dem Nikodemus gegenüber gesagt, so wie damals die Israeliten auf die eherne Schlange blicken. So ist der einzige Ruheort in den Anfechtungen deines Lebens. Der gekreuzigte Jesus, der für dich gestorben ist. Ich sagte vorhin, wir können Gott nicht verstehen. Nur an der einen Stelle, er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont und hat ihn für uns alle dahingegeben. Ich habe das so oft durchgemacht bei so schwer leidenden Menschen, die die ganze Tiefe einer unheilbaren Krankheit auskosten mussten. Und ich weiß noch, wie eine ganz liebe Frau, hochgestellte Frau sagte, haben Sie mir nicht ein Kreuz, ich will es da in meinem Schlafzimmer dahinstellen, wo ich immer auf den Schrank blicken kann. Und ich bin eigentlich nicht so ein Freund von so christlichen Symbolen. Ich bin mehr für den Inhalt. Und deshalb habe ich lange in unserer Kirche um Gerümpel noch suchen müssen, ob irgendwo noch so ein Kreuz von Golgatha, das gab es ja früher so viel, wo man aufstellt und irgendwo wurde das dann abgehängt. Und ich habe es gebracht, denn sie sagt, wenn ich morgens aufwache, das Erste, Jesus lässt mich nicht. Er hält mich an seiner Hand. Ich darf im Murren, im Zweifeln Friede finden, gewiss werden im gekreuzigten Jesus, der mich hält und trägt. Und diese Geschichte im Alten Testament, die weist schon so weit dorthin, dass ich getrost und gewiss sein darf, er lässt mich nicht fallen. Er führt alles herrlich hinaus. Jetzt darf ich es nochmal, wenn wir das Bibelwort immer besser fassen können, nochmal erzählen, dass das gerade beim alten Friedrich von Bodelschwing das Erleben war. Friedrich von Bodelschwing stammt ja einer hochgestellten Familie. Er war ja Spielkamerad vom Kronprinzen, vom späteren Kaiser Friedrich von Preußen. Spielkamerad mit dem späteren Kaiser. Ganz hochgestellte Familie. Vater, Minister und so weiter. Hat dann in Paris die Straßenkehrerarbeit gemacht, wo er seine Türe hingeschrieben hat, herein ohne anzuklopfen. Und dann ist er nach Westfalen gezogen, hat Pfarramt übernommen und da sind ihm in 4 Wochen alle 4 Kinder gestorben. Und Bodelschwing hat gesagt, Gott kann unheimlich hart sein. Aber ich habe gelernt, dass seine Liebe im Kreuz von Jesus ergriffen. Das große Wunder ist. Und ich will bloß noch Menschen das Wunder der Liebe Jesus spüren lassen. Das andere hat er stehen lassen. Und dann hat er 8000 Kranke in Bethel gesammelt. Wissen Sie? Das hat Gott aus ihm gemacht, diese Liebe den Ärmsten zu zeigen. Und jetzt sehen Sie, dass Sie eine Aufgabe haben, auch gerade wenn Sie viel nicht verstehen. Ich will das, was ich entdeckt habe. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Ich will das weitersagen zu den, die auf dem Sterbelager liegen, im Pflegeheim, solange sie das überhaupt noch fassen können. Ich will Besuche machen bei den Verzweifelten. Ich will sie trösten und aufrichten. Ich habe auch in meiner Gemeindearbeit so kranke, psychisch kranke Menschen gehabt. Einen, der sogar aus einer pietistischen Stunde ein Bruder war, der alle Gotteslästerungen herausgebrüllt hat. Da habe ich gesagt, und Jesus hat dich dennoch lieb. Da war es richtig im psychischen Krankheitszustand. Ich habe gesagt, und wir dürfen es wissen, du darfst lästern und er hat dich lieb. Da können wir gar nicht drüber urteilen, wenn die psychischen Zustände, das ist ja oft ganz arg schwer, was eine Dunkelheit dieser Welt gibt. Das Einzige, wo ich mich bergen kann, ist diese Gewissheit, er trägt mich in seiner Liebe. Jetzt, wenn man von den Aufgaben entbunden ist, der Gemeindearbeit, da habe ich auch die Gelegenheit gern benutzt, so wie ich hierher komme, auch mit den Kreuzfahrten unterwegs ist. Und da ist uns auf einer Fahrt nach Island etwas Schreckliches passiert. Schon im Zug haben wir gemerkt, es war ein überfüllter Ferienzug, dass da ein Reiseteilnehmer dabei war, der so behindert war, wie man es gar nicht sagen kann. Eine Frau, Kontergan geschädigt, nur zwei Finger hier oben an der Schulter, gar keine Beine. Und wir waren nicht darauf gerüstet, das Schiff war nicht behindertengerecht. Die konnte keinen Wasserhahn erreichen, die konnte keinen Lichtschalter erreichen und da war kein Betreuer dabei. Die hat sich einfach angemeldet und niemand wusste das. Der Kapitän hat sie sofort unterschreiben lassen, dass er sie nicht mitnimmt, sondern es geht auf eigene Gefahr mit, wenn irgendwas passiert. Und jetzt saßen wir da. Und die Leute sagten, ich habe meine Reise teuer bezahlt, aber waren ein paar, die sagten, aber die Situation, die hat Jesus vorbereitet. Aber wenn man teuer bezahlt hat, jetzt helfen wir dieser Frau. Waschen wir sie und führen sie und tragen sie hoch, die anderen und so weiter. Und dann hat die erzählt, wie die Eltern sie verlassen haben. Sie haben sich geniert an der Tochter und wollten keine Beziehung mehr haben. Man hat sie in ein Heim für Behinderte getan, obwohl ihr Geist gar nicht behindert war. Die war so klug wie wir alle. Und wie sie gesagt hat, ich habe mich gehasst, ich habe nur nach einer Gelegenheit gesucht, mir das Leben zu nehmen. Bis eine Frau kam, die sie mitgenommen hat in den christlichen Bibelkreis. Und wenn ich Bibelstunde gehalten habe, da saß sie davon auf dem Boden mit ihren Stummeln. Hat gehungert nach der Liebe von Jesus. Wissen Sie, das ist das, was ganz groß ist im Reiche Gottes. Nicht die Strahlemänner, nicht die großen Sportler. Da interessiert es uns nicht mehr, ob Deutschland Fußballweltmeister wird. Und ob Klinsy versagt oder gut ist. Sondern es geht darum, ob Jesus siegt und man kann es bloß dort lernen, dass man beschämt plötzlich. Und deshalb als letztes noch, wo es uns ganz konkret wird mit dem Murren, wo wir sagen, das Murren ist eine ganz gefährliche Sache, weil wir uns dann abschneiden. Das ist wie wenn man einen zugeworfenen Rettungsring plötzlich zerstört und liegen lässt. Das ist doch die einzige Möglichkeit für uns, wo Gott uns in seiner Liebe heute begegnet. Das war die Person von Dr. Paul Müller, den ich als junger Mann kennenlernen durfte, der da in Stuttgart an der Häslacher Wand gewohnt hat. Sie kennen ihn vielleicht, den Dr. Paul Müller. Er war, meine ich, auch hier viel in Langensteinbacher Höhe. Ein Chemiker, der das bekannteste Schulchemiebuch geschrieben hat. Und mit 28 Jahren plötzlich die Diagnose bekommt, unheilbar krank. Er ist noch 87 Jahre alt geworden. Multiple Sklerose. Er hat bis zum 47. Lebensjahr unter großen Behinderungen noch seinen Dienst getan, als im Lehrerseminar und alles. Aber dieser Paul Müller war ein Naturwissenschaftler. Und es hat ihm immer interessiert, gegen das, was der Darwin gepredigt hat, die biblische Entdeckung zu machen, wie die Naturwissenschaft uns erst die Wunder Gottes zeigt. Das war ihm ganz wichtig. Er war ein Paläontologe, der hat all die Urmuscheln und die Urmeere studiert auf der Schwäbischen Alb. Und Paul Müller war immer voll davon zu reden über die Geheimnisse der Natur, wenn man das auch in seinen Büchern gelesen hat. Das ist ganz wunderbar, etwa bei den Zugvögeln, die da bis zu 18.000 Kilometer weit fliegen. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert, dass die wieder ihren Platz finden. Und die Lachse, wenn die wieder zurückgehen auf ihren Laichtouren und so weiter. Hochinteressant. Er hat so viel verstanden. Aber dann hat er gesagt, ich habe einen Einblick bekommen in diese Welt, die tief gefallen ist. Und dann, wenn er da reden konnte, er konnte es so volkstümlich machen, und wo sie noch die Schriften haben, heben sie sich auf, die sind ganz wertvoll. Wenn er von den Viren und von den Bakterien redet, wie diese Welt ihre Krankheitskeime hat und wie die Welt, die aus der göttlichen Ordnung herausgefallen ist, voller Zerstörung und Leid ist, das hat er, der Naturwissenschaftler, so sagen können und dann beschreiben können. Und dann hat er die Folgen gehabt. Er hat ja so gern das Menschen zugesagt und sagt, es genügt nicht, dass man in einer christlichen Tradition aufgewachsen ist. Man muss den Ruf von Jesus annehmen. Man muss das festmachen mit Jesus, dass man sein Kind wird. Und sagt, Jesus, ja, du bist für mich gestorben. Ich gehöre dir im Leben und im Sterben. Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich. Dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewiges, ewig selig. Und das Zweite, was ihm wichtig war, das menschliche Wissen, unsere Vernunft, darf nie das Wissen von Gott verdunkeln. Wir Menschen können gar nie hinreichen. Und das hat dieser gescheite Mann gesagt. Jeder Mensch meint ja, er könne Gott kritisieren. Er hat gesagt, nie, lass die Finger davon. Er, der mit dem schweren Leiden war, der bloß noch mit dem Rollstuhl sich bewegen konnte, der sich tragen lassen musste, der nicht mal einen Lift hatte in seiner Wohnung, dann unheilbare Krankheiten in deinem Leben sind nicht Zufall, sondern von der göttlichen Weisheit und Liebe dir geschickt, weil er dich segnen will und weil er große Absichten mit dir hat. Und das wird uns so schwer, dass Gott auch durch das Fremde an uns wirken kann. Jetzt können Sie bloß sagen, du hast ja gut reden, dir geht's ja gut. Aber wir können so viel mitfühlen und wissen und es uns klar machen, auch im Mittragen der Lasten, die die anderen haben. Und wir wollen Gott loben und ihm danken, auch über allem Schmerz. In dem schönen Lied von Philipp Friedrich Hiller, wo es heißt, man kann den Kummer sich vom Herzen singen, da heißt, so weine ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Und da kann man nur lernen von Müttern und Vätern im Glauben, die diesen Weg uns vorangegangen sind und uns diesen Weg gewiesen haben und die uns reich gemacht haben über diesen Erfahrungen. Das Murren darf nie mehr sein. Ich habe einen Brief an unsere Mitarbeiter geschrieben. Ich weiß, durch welche riesige Nöte ihr geht. Ihr steht oft am Abgrund, ihr habt den Mut verloren, ihr zweifelt an euch, an euren Fehlern, ihr leidet an der Bitterkeit eurer Seele. Aber eins dürft ihr nie machen. Ihr dürft nie wieder Gott murren. Es zieht furchtbares Unglück über euer Leben herein. Bleibt dran, bergt euch in der Liebe Jesu unter allen schweren Dingen. Das will ich Ihnen zurufen. Bergen Sie sich und ergreifen Sie seine Hand. Er hält sie ganz, ganz fest. Amen. Lieber Heiland, wir wollen dir danken, dass wir das wissen dürfen, dass gar nichts geschieht, was sich deiner Kontrolle entzieht. Aber Herr, du weißt auch, wie wir uns sehnen nach Befreiung und wie die Schmerzen oft unsere Kraft übersteigen, dass man so viel gar nicht mehr tragen kann. Aber du hast versprochen, du legst gar keine Last auf, die schwerer ist, als dass wir sie tragen können. Du stellst dich unter diese Last. Herr, wir wollen das ganz konkret jetzt über den Anfechtungen und Nöten unseres Lebens ganz neu entdecken und erfahren. Und wir danken dir für deine wunderbare Liebe, dass du uns nicht verstößt, dass wir auch unser Murren bei dir bekennen dürfen als Sünde und deine Vergebung ergreifen dürfen, dass wir es jetzt weglegen und ganz neu in diesen Tag gehen, erfrischt und erquickt von deiner Nähe. Amen.